Wir begrüßen alle Hörerinnen zur Folge 130 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch. Aufgenommen am 6. April von Per Heinlein und Ralf Hersel. Heute sprechen wir mit und über Per Heinlein. Hallo Per.
Hallo Ralf, ich grüße dich.
Ja, und ich freue mich ganz besonders, weil das war jetzt nicht der erste Versuch, eine Aufgabe zu machen.
Da üben wir ja, was lange währt, wird ähnlich, genau. Ähnlich gut. Ja,
da üben wir jetzt schon ein paar Wochen dran und jetzt freue ich mich, dass es endlich geklappt hat. Und das war übrigens ein Wunsch aus der Community, dass ich den Per mal frage, ob er bei uns im Podcast mitspricht. Das ist halt schön, wenn wir die Community-Wünsche erfüllen können. Ja, Per Heinlein, ich denke, die meisten von euch kennen ihn. Falls nicht, kann ich mal kurz was aus der Vita vorlesen. Der Per ist mehrfacher Buchautor, hat unzählige Vorträge an Konferenzen gehalten und 1992 den Internetprovider JP Berlin sowie 1995 eine Linux-Consulting-Firma gegründet. War das der erste Internetprovider in Berlin?
Na, das war nicht ganz der erste Internetprovider. Das war damals in Berlin eine sehr starke Mailbox-Szene. Wir hatten ja auch echt den Vorteil, dass wir in Berlin damals keinen Zeittakt hatten. Ne? Einmal 23 Pfennig, beliebig lange online sein. Mhm. Und darum war das so eine ganz besondere Situation. Denn da gab es viele, viele Computer-Mailboxen in Berlin. Aber wir hatten damals das Glück, mit einem anderen Anbieter zusammen sehr früh schon eine Internet-Standleitung zu haben. Und darum haben wir dann so einen Zentralknoten für die Berliner Mailbox-Szene machen können, dass wir das Internet sozusagen reinkonvertiert haben. Und darum gab es da eben eine sehr, sehr starke Mailbox-Szene, mit der wir da in Kontakt waren. Und ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es uns dann heute noch irgendwie gibt und das nicht irgendwann mal untergegangen ist.
Ja genau, ich sag mal 20 Jahre später, nämlich 2014, wurde dann Mailbox.org gegründet. Und die Heinlein-Gruppe betreibt auch das Videokonferenzsystem OpenTalk. Und nun, ich glaube, man kann sagen, als letztes dazu gekommen ist die Open Cloud als Fork von OwnCloud. Ich weiß nicht, ob das so die wichtigsten Schritte bei dir waren. Oder fragen wir mal so, welche von diesen Gründungen oder Aktivitäten sind aus heutiger Sicht für dich die relevantesten?
Also ne, wichtig ist immer das oft das Aktuellste, was man heute so macht. Auch macht man es ja und man entwickelt sich immer weiter. Aber der ganze Weg war ganz verblüffend. Es baut halt immer alles aufeinander auf und nichts von heute wäre denkbar ohne die Schritte oder die Evolution, die davor irgendwie stattgefunden hätte. Also auch, dass wir in den 90ern, habe ich dann sehr viele Trainings gegeben, die ersten Fachinformatiker, Systemelektroniker zum Beispiel ausgebildet oder auch geprüft. Oder wir haben so Internetschulungen gemacht, damals noch so Yahoo erklärt. Und dadurch kam halt dieses Training, dieses Erklären rein. Darum haben wir dann 2004 eben die Akademie gegründet. Dadurch haben wir uns immer mehr mit dem Thema beschäftigt und selber Fachwissen aufgebaut. Und das ist so ein Gesamtprozess, wo ich auch keinen einzelnen Schritt davon missen möchte. Aber natürlich, was wir jetzt aktuell gerade machen, ist immer das, wo unser Fokus hingeht. Und ja, es entwickelt sich halt immer weiter. Und darum wird es, finde ich, auch immer spannender.
Ja, was gibt es denn aktuell noch? Also es gibt natürlich noch Mailbox.org und OpenTalk gibt es auch noch und jetzt neue OpenCloud oder laufen noch weitere Systeme?
Ja, die JP Berlin, ne? Die JP Berlin, Junge Presse Berlin heißt das eigentlich, darum gar nicht mehr Englisch, war damals der Verband der Berliner Schülerzeitungen. Das gibt es auch noch tatsächlich und es gibt Leute, die haben bei uns seit über 35 Jahren eine E-Mail-Adresse. ganz lustig, also das gibt's schon. Ja, das gehört im Prinzip alles zusammen, ne? Also das, was uns bei der Heinlein-Gruppe verbindet, was meine Vision ist, was mich antreibt und auch alle unsere Mitarbeiter eigentlich mittragen, ist halt, dass wir eben freie und sichere Kommunikation für jedermann ermöglichen wollen. Und dazu gehört es eben dazu, solche Provider zu betreiben, die das umsetzen, aber dazu gehört es irgendwann auch dazu, tatsächlich selber Software zu produzieren, Open-Source-Software, die das ermöglicht, damit andere Leute das lokal betreiben können. Aber im Kern geht es für uns tatsächlich immer um freie und sichere Kommunikation, weil das für uns einfach die Grundlage von Demokratie und Meinungsfreiheit ist.
Ja, ich sag mal, Mailbox.org ist ja eigentlich beliebt und bekannt genau für diesen Gedanken.
Danke.
Und ich glaube, es gibt auch nicht viele. Also mir fällt jetzt noch aus der Schweiz ProtonMail ein, dann eben Mailbox.org, irgendwie Twitter. Gibt es auch noch was?
Ja, es gibt auch noch mail.de, ne? Mhm. Fastmail in Australien. Also es gibt so ein paar und auch noch viele kleine haben sich die letzten Jahre, aber das waren so die Big Five sozusagen. die das sehr ernsthaft verfolgen, ja.
Kannst du nochmal die Alleinstellungsmerkmale von Mailbox.org nennen?
Also was wir bei Mailbox.org ja insbesondere sehr früh machen wollten, ist, dass wir nicht nur eine E-Mail-Adresse bereitstellen, sondern insbesondere auch ein echtes Online-Office bereitstellen. Also nicht nur E-Mail-Kalender-Kontakte, sondern eben auch wirklich Dateien, File-Share und eben auch ein Online-Office, um zum Beispiel direkt aus dem File-Share heraus Dokumente auch kollaborativ, also gemeinsam, zeitgleich mit anderen bearbeiten zu können. Schon auch mit der Idee, dass das damals ein digital souveräner Arbeitsplatz sein sollte, den man auch von überall auf der Welt benutzen kann. Und insofern haben wir uns auch sehr früh nicht als reiner E-Mail-Anbieter gesehen, auch wenn das natürlich das Aushängeschild ist, sondern wirklich als digital souveräner Arbeitsplatz. Und wenn wir dann jetzt die Videokonferenz mit OpenTalk haben oder neuerdings OpenCloud Filesharing, dann zahlt das ja genau darauf ein, dass das eben dazugehört und wir da einfach immer professionellere und auch moderne, zeitgemäße Komponenten dafür eben im eigenen Haus haben wollen, um das weiter zu verfolgen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also sind das jetzt getrennte Produkte oder ist das einfach nur eine Evolution eines Angebots? Also ich kann ja Mailbox.org-Kunde sein und ich nehme an, es gibt irgendwie für ein paar Euro im Monat kann man da ein Konto bekommen oder für mehr Geld dann auch mehr Leistung. Wie sieht das aus?
Genau, das sind aber prinzipiell schon getrennte Produkte. OpenTalk ist ein Standalone-Videokonferenzsystem, was wir ja insbesondere gemacht haben, um eine Antwort für die Behörden zu finden. Ja, also digitale Souveränität ist natürlich für Politik und Verwaltung die letzten Jahre sehr populär geworden. Und auch, wie wir ja die letzten Tage und Wochen auch gesehen haben, oder eigentlich tagesaktuell aus Amerika mitkriegen, von Stunde zu Stunde wichtiger. Und wir haben halt damals, als Corona losging, gesagt, okay, sobald der ganze Staub sich legt, reden alle nur noch von Zoom, Teams und WebEx und das kann es nicht sein. Wir brauchen zeitgemäße Videokonferenzen für die Zukunft, die wirklich Open Source sind, die auch on-prem betreibbar sind, also im Rechenzentrum, salopp gesagt, vom Ministerium und die auch wirklich hohen Sicherheitsanforderungen genügen, weil es widerstrebt mir einfach oder ich kämpfe dagegen, dass unser Land, unsere Bundesländer, unsere Verwaltung sich da komplett in die Microsoft Cloud oder in die Cisco WebEx Systeme begibt. Und dann haben wir gesagt, gut, wenn es nichts gibt, dann müssen wir das halt produzieren. Auf der anderen Seite, das bieten wir natürlich dann auch bei Mailbox.org an. Open Cloud wird demnächst auch ins Angebot reinkommen. Also unser eigener Provider ist natürlich dann gleich ganz vorne mit dabei, das dann tatsächlich auch als Hoster sozusagen anzubieten. Aber genau genommen sind das völlig getrennte Produkte oder Projekte.
Jetzt fragt jemand aus der Community, also zu Mailbox.org, wie es denn mit der Unterstützung oder der Integration von Fido 2 aussieht. Weißt du dazu etwas?
Ja, das ist ein sehr, sehr lang laufendes und auch für uns intern wirklich unschönes Thema. Ja, das Problem dabei ist einfach, dass wir in der Art und Weise, wie wir damals Mailbox.org aufgebaut haben, wirklich das extrem sicher und extrem zugenagelt gebaut haben. Also wir haben einen ganz wichtigen Schritt damals gemacht, hinter dem ich auch sehr stehe, nämlich dass unsere eigenen Systeme keine Authentifizierungspasswörter für dahinterliegende Systeme haben, sondern wir Passwörter der Nutzer benutzen, um uns bis nach hinten durch zu verbinden. Und das hat es extrem schwer gemacht, ein modernes System wie zum Beispiel KeyCloak, OpenID Connect oder diese modernen Authentifizierungssysteme einzubinden, weil halt unser kompletter Software-Stack bis zum letzten Bit gleichzeitig das unterstützen muss. Und das wäre halt mal ein straffes Jahr Programmierarbeit gewesen, das mal auf den neuen Standard zu heben. Dann kam halt Corona dazwischen. Dann haben wir erstens viele neue Kunden gekriegt. Wir haben die Lehrerpostfächer von mehreren Bundesländern bekommen, was halt auch sehr wichtig war in der Corona-Zeit. Dann haben wir jetzt OpenTalk gegründet. Also sprich, uns ist da so ein bisschen die Fokus und die Zeit weggerannt, weil man halt immer jede Woche neu überlegen muss, was ist wirklich wichtig, was mache ich jetzt. Und die Umstellung auf KeyCloak war uns super wichtig, aber Corona und die Entwicklung der letzten 3 Jahre haben halt eben auch andere Ressourcen und auch eine andere Kräftebündelung gefordert. Man kann nicht beliebig Personal einstellen und dann haben wir das leider immer wieder hinten anstellen müssen. Aber wir sind jetzt soweit. Also es ist auf der Zielgeraden. Wir haben es bei uns im Beta-Test. Es gibt eine klare Roadmap und wir reden hier von Wochen, nicht von Monaten, teilweise auch nur noch von Tagen. Und wir arbeiten jetzt wirklich sehr straff drauf, dass wir Richtung Ende Mai da mehrere große neue Projekte und Softwarestände releasen können. Und dann hoffen auch wir, dass dieser blöde und zugegebenermaßen wirklich, wirklich doofe, gordische Knoten da endlich mal gelöst ist. Aber auch da, wir gehen auf neue Softwareprogramme und die müssen alle zeitgleich auf einen neuen Standard gehoben werden. Und da können wir auch nicht vorab Alleingänge machen mit einzelnen Komponenten. Mhm. Das ist, wenn man so groß und komplex ist, dann gibt es immer nur so ein ganz oder gar nicht Prinzip. Und da muss man sich wirklich drauf fokussieren und kann nicht nebenbei andere Projekte machen.
Ja, aber das hört sich doch positiv an. Ich habe noch eine Frage zur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei Mailbox.org. Wie muss man sich das vorstellen, wenn zwei Personen beide ein Mailbox.org-Konto haben, können die dann ohne Zusatzaufhandstände Ende-zu-Ende verschlüsselt E-Mails schicken?
Also im normalen E-Mail-Standard draußen, wenn man auch jetzt zwischen den Providern denkt, dann haben wir halt die klassischen Standards PGP und S/MIME, die halt wirklich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bieten. Und natürlich gibt es auch ein paar Anbieter oder Projekte draußen, die sagen, okay, wir speichern das auf verschlüsselten Festplatten oder denken uns da was aus. Das übersieht aber immer so ein bisschen oder verschweigt halt immer so ein bisschen, dass natürlich die eigenen IT-Systeme diese Daten dann grundsätzlich schon lesen können oder dass eine verschlüsselte Festplatte im laufenden Betrieb natürlich lesbar gespeichert ist. Also wenn ich mich einlogge, während der Server läuft, liegt das Dateisystem natürlich vor mir. Und das ist in dem Sinne auch nicht Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sondern nur ein verschlüsselter Speicher, salopp gesagt, für den Fall, dass jemand den Server klaut. Aber wir reden hier natürlich über moderne Rechenzentren, wo man den gar nicht mehr einfach so klauen könnte. Aber was wir eben da sehr früh gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, wir wollen das komplett auf dem Standard PGP S/MIME machen. Das heißt eben wirklich so wie zwei normale Nutzer, die das da draußen untereinander machen, und haben uns sehr darauf konzentriert, PGP und S/MIME direkt ins Mailbox.org Office zu integrieren, dass das wirklich auch im Webmailer integriert ist, mit einem Klick eben eingerichtet ist, weil wir sehr dran glauben, da einfach einen Standard auszubauen, der interoperabel mit anderen ist und nicht irgendwas proprietäres eigenes zu erfinden. Und insofern ist bei uns ein PGP-Key mit einem Klick eingerichtet und wird auf Wunsch auch serverseitig verwaltet. Wer das nicht mag, der kann das auch auf seinem Desktop-Rechner in Thunderbird direkt machen zum Beispiel. Und dann findet tatsächlich eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung statt, dass die E-Mails nämlich PGP verschlüsselt sind, verschickt und empfangen. Und dann können auch wir, meine Mitarbeiter, salopp gesagt auch die Polizei oder irgendwelche anderen Behörden, irgendjemand, der diese Daten kriegt, tatsächlich ohne den PGP-Schlüssel natürlich nicht drauf zugreifen. Und der wiederum ist so sicher gespeichert, dass auch wir an diese PGP-Keys ohne das Wissen des Nutzers, ohne das Passwort des Nutzers nicht rankommen. Ja. Und das ist echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die man natürlich auch Mailbox intern von A nach B benutzen kann.
Ja, ich denke, du kannst ja jetzt auch bei irgendeinem E-Mail-Provider kannst du dir ja auch S/MIME oder PGP einrichten, aber für viele ist das dann technisch zu schwierig, sich da erstmal ein Schlüsselpaar zu generieren. Also das würde bei euch wegfallen. Man sagt einfach, man möchte es und klickt drauf und dann hat man die Option.
Wenn man will, ne? Wer seinen eigenen Schlüssel hat, der lädt den halt hoch oder eben lässt uns außen vor und macht das alles in seinem Client, ne? Das ist ja unbestritten, dass man das auch auf eigene Faust machen kann. Aber ja, wir haben im Prinzip auch die PGP-Schlüsselgenerierung einfach bei uns im sogenannten Guard-Modul integriert. Ein Klick und der private und der öffentliche Schlüssel wird erzeugt und hinterlegt und eben auch über die passenden Verfahren zum Abruf für Dritte bereitgehalten. Ich glaube, das PGP-Schlüsselerzeugen ist immer gar nicht so kompliziert, weil am Ende, auch mit Thunderbird sagt man, generiere mir den Key und dann sagt Thunderbird, ja, habe ich jetzt. Ne? Viele haben einfach noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Ich glaube, da ist viel Urban Legend dabei. Auf der anderen Seite, wir müssen Nutzer halt abholen, und wenn wir uns zum Beispiel angucken, was wir für die Lehrkräfte E-Mail, wie das immer so schön heißt, gemacht haben, ne, wo ja wirklich dann Lehrer sowohl mit einer Schulverwaltung als auch mit Eltern und Schülern kommunizieren müssen, also typischerweise PGP und S/MIME auch gleichzeitig können müssen, dann haben wir da halt ein System gemacht, was eben sehr einfach im Webinterface automatisiert integriert ist. Ne? Und dann ist uns sehr wichtig, da einfach die Hemmschwelle und die Verständnisschwelle auch nach unten zu senken, damit es eben auch einfach benutzt wird.
Hm. Ja. Du hast ja vorhin schon das Stichwort Polizei erwähnt. Wie ist das denn, wenn jetzt die Polizei mit einem Gerichtsbeschluss bei euch klingelt und sagt, ja, jetzt gebt bitte mal die E-Mail-Kommunikation von Nutzer XY heraus?
Also wenn das rechtlich und legal ordentlich aufgesetzt ist, also zum Beispiel durch einen Beschluss des passenden Gerichts, dann geben wir das natürlich gerne raus. Und ich muss auch sagen, das mache ich auch gerne. Ja, dazu muss man auch wirklich wissen, natürlich haben wir auch wirklich immens Missbrauch, auch organisierte Kriminalität, auch Betrugsversuche, Phishing-Versuche. Wir kennen das alles, Kreditkarten klauen, und natürlich müssen wir alle E-Mail-Provider, nicht nur Mailbox.org, damit auch umgehen. Ja, und unsere Aufgabe ist es natürlich auch, das Internet, die Nutzer, die Welt da draußen zu schützen. Also ausgehenden Missbrauch von uns werden wir auf keinen Fall tolerieren. Ne? Und da kriegt man dann aber auch sehr schnell mit, wo geht es jetzt hier wirklich um kriminelle Dinger und dicke Fische, wo man sich auch salopp gesagt wirklich freut, wenn Fahndungserfolge da sind und wo nicht. Aber es muss halt im Rahmen des wirklich rechtlich Zulässigen sein und auf der anderen Seite ermöglichen wir eben freie und sichere Kommunikation. Das heißt, wir haben eben zum Beispiel verschlüsselte Postfächer. Die Daten kann oder muss man dann rechtlich gesehen rausgeben, aber sie sind erstmal wertlos. Da muss dann halt die Polizei oder die Ermittlungsbehörden vielmehr damit umgehen, wie sie da ermitteln und was sie da machen. Also wir sehen schon auch unsere Aufgabe an, diese Daten so zu schützen. Auf gar keinen Fall werden die irgendwie leichtfertig an irgendjemanden rausgegeben oder bauen wir da Brücken oder Hintertürchen ein. Das gibt es definitiv nicht. Hm. Ne? Aber wir sperren uns jetzt auch nicht gegen Ermittlungen, wo man wirklich sagt, oh Backe, da geht's richtig runter. Ich meine, von Waffenhandel bis Kinderpornos muss man sich nichts vormachen. Ist im Alltag hier natürlich alles dabei.
Ja. Wie ist das denn, wenn jetzt ein Kunde Ende zu Ende verschlüsselt und die Schlüssel bei sich aufbehält und nicht serverseitig ablegt, dann tritt der Fall ein, den du gerade geschildert hast. Dann kann man sagen, ja bitteschön hier, aber ja, könnt ihr nicht lesen.
Das sowieso, ne? Das geht ja auch ohne Mailbox.org oder ohne uns Provider. Genau genommen kann man das ja mit jedem beliebigen E-Mail-Postfach auf der Welt machen, aber wir unterstützen es halt besonders, zum Beispiel eben so auch durch Schlüsselserver, dass das automatisiert geht. Aber auch wenn die Schlüssel bei uns sind. Ne? Die Schlüssel bei uns sind so gespeichert, dass auch wir da nicht rankommen und sie auch nicht rausgeben können, weil Schlüssel eben zum Beispiel mit stabilen Passphrases gesichert sind und ohne die ist auch ein Schlüsselmaterial nur Schrott. Also abgesehen davon, dass das meistens nicht nachgefragt wird. Wir können diese Schlüssel nicht einfach rausgeben. Das ist technisch unmöglich und das ist auch wichtig, dass das nicht einfach geht.
Okay, kommen wir mal zu OpenTalk. Also OpenTalk ist ein Videokonferenzsystem und da wäre jetzt meine Frage, warum sich Kunden speziell für OpenTalk entscheiden, weil es gibt ja auch Dinge wie Jitsi oder BigBlueButton oder von mir aus Nextcloud Talk. Gibt es da bestimmte Gründe?
Also wir haben damals, als Corona losging, sehr früh, gleich in der ersten, zweiten Woche, die Anfrage bekommen, die Videokonferenzen vom Land Berlin aufzubauen, weil denen sehr schnell klar war, dass da jetzt eine ganz besondere Zeit kommt. Und das haben wir gemacht, haben wir auch lange betrieben, auch wirklich Big Scale, war ausgelegt auf 120.000 Nutzer. Hat niemand so richtig erfahren, dass Berlin eigentlich so das erste Bundesland war, was nach wenigen Wochen schon da Homeoffice tauglich war sozusagen in der Verwaltung. Aber wir haben eben gesehen, dass das technologisch nicht für die Zukunft reichen wird. Also die Qualität, die Skalierung, aber auch die Sicherheit, wie zum Beispiel eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auch bei Videokonferenzen. Also nicht nur eine Passphrase, die man dann auf der Konferenz mal rauflegt, sondern die wirklich durchgehend ist und auch mit Nutzerwechsel zulässt. Aber auch so Skalierungen aus Betreibersicht. Ne? Wenn ich Videokonferenzen für ein komplettes Bundesland für alle Schüler anbieten möchte, dann brauche ich Plattformen, die halt 850.000 oder 1 Million User können. Ja, und die das auch von der Nutzer-, von der Feature-Sicht natürlich auch schöner gestalten. Wir haben sehr früh gelernt oder sehr früh einen Fokus drauf gelegt, dass man sich wohlfühlt in den Konferenzen. Also auch der normale, nicht IT-affine Mitarbeiter, also zum Beispiel ein normaler Mitarbeiter aus der Verwaltung, der nicht sonderlich IT-affin und IT-liebend ist, der plötzlich Konferenzen machen soll, der muss sich einfach wohlfühlen. Und darum haben wir auch viele Features eingebaut, die das Arbeitsleben zum Beispiel einfach erleichtern. Also zum Beispiel können wir anonyme, revisionssichere Abstimmungen, also dass man wirklich rechtsverbindlich einen Beschluss fassen kann und abstimmen kann, ohne dass man später sagen kann, wer dafür und wer dagegen gestimmt hat. Aber so, dass tatsächlich im Gemeinderat oder auch in einem Landtag eine politische Beschlussfassung zulässig ist. Wir hatten immer die Idee, der Deutsche Bundestag kann auch virtuell tagen. Und dann muss ich natürlich da ganz, ganz viele Abläufe auch im Hintergrund gut unterstützen können.
Das bedeutet, OpenTalk richtet sich in erster Linie oder vielleicht ausschließlich an Organisationen?
Naja, es gibt, wenn man will, natürlich auch private Leute, die Musikunterricht dazu geben, ja, oder freie Berufe, wie zum Beispiel Psychologen oder sowas, die Sitzungen mit Klienten machen und die einfach nicht wollen, dass das über unsichere Kanäle oder US-Clouds läuft. Es gibt natürlich auch genauso Familienkonferenzen, wo man sich einfach mal trifft und spricht. Aber natürlich, die Konferenzen auch heute sind ja dann in aller Regel von irgendeinem Unternehmen, einer Verwaltung, einer Organisation und damit auch einer gewissen Struktur, ne, wo sich Leute verabreden und dort treffen, um was zu besprechen. Und damit adressieren wir halt genau diesen Kundenkreis, die da einfach auch eben nicht auf Microsoft Teams oder Zoom oder Cisco Webex irgendwie sitzen und da auch zu Recht Angst haben, sich da komplett eine US-Cloud zu öffnen und alles da rein zu plappern.
Genau. Ja, und euer neuestes Kind ist eben Open Cloud. Da würde mich jetzt auch die Motivation, die dahinter steckt, interessieren. Open Cloud, ich meine, du kannst es sicher besser erklären, ist ein Own Cloud Fork und keine komplette Neuentwicklung. Wie kam es dazu der Idee, das zu machen?
Ja, wir wurden gefragt. Also, ich habe das vor einem guten Jahr auch noch nicht gewusst. Also was passiert ist, dass OwnCloud verkauft worden ist an über eine Schweizer Tochter, aber im Prinzip an den amerikanischen Mutterkonzern Kiteworks. Und daraufhin gab es einige Mitarbeiter aus einem speziellen Softwareteil, OwnCloud InfiniScale, OCIS, die einfach da ihre Zukunft nicht mehr in diesem Unternehmen und unter dieser Führung gesehen haben. Und wir sind einfach im letzten Jahr 2024 immer wieder und immer zunehmend drängender von verschiedensten Mitarbeitern angesprochen worden, ob wir nicht sozusagen OCIS als Fork fortführen und ihnen auch die Möglichkeit geben wollen, daran weiterzuentwickeln, weil einfach klar war irgendwann, dass sie das nicht mehr unter der Ägide Kiteworks machen möchten und einfach kündigen werden und im dümmsten Fall halt das Projekt stirbt oder zumindest diese Mitarbeiter einfach anderswo weiterarbeiten werden und nicht mehr zur Verfügung stehen. Und wir haben das lange verhindert. Ich wollte, dass sie weitermachen. Ich wollte, dass sie bei Kiteworks bleiben. Ich wollte, dass diese tolle Open-Source-Software dort aufblüht und richtig entwickelt wird. Aber nachdem da im Sommer klar war, dass viele Mitarbeiter, die mit uns in Kontakt waren, gesagt haben, wir werden jetzt kündigen, ganz egal, ob es hier weitergeht oder wir suchen uns woanders was Neues, haben wir uns halt als Heinlein-Gruppe bereit erklärt, eine Open-Cloud GmbH zu gründen und die Mitarbeiter, die wirklich weg wollen, dann auch anzustellen und zu übernehmen. Und dadurch ist halt dann jetzt einfach im Januar ein Fork entstanden auf GitHub mit vielen Mitarbeitern, die sich, ich sag mal vorsichtig, mit diesem Code bereits sehr gut auskennen. Und das ist im Prinzip aus unserer Sicht einfach so ein Auffangprojekt, um diese Open-Source-Software mit diesem Team weiterführen zu können. Und auf der anderen Seite ist es für mich eine riesengroße politische Bedeutung, die dahinter steckt. Denn ich habe ja jetzt auch als Unternehmer, aber auch als politischer Aktivist oder in meiner Tätigkeit für die Open Source Business Alliance immer wieder auch der Politik und Verwaltung erklärt, nachhaltige Open Source Beschaffung. Wir müssen Open Source ausschreiben. Das ist IT-strategisch sinnvoll und steuermäßig günstig, steuergeldmäßig nachhaltig. Und jetzt beweisen wir hier einfach mal, dass es tatsächlich auch bei so einem Projekt einen Fork geben kann, sodass jetzt Kunden, die da schon drauf sind, auch die Möglichkeit haben, frei zu entscheiden. Möchte ich mit der alten OwnCloud alias Kiteworks dieses Produkt weiterfahren oder suche ich mir wieder einen in Deutschland lokalisierten Dienstleister, der das eben mit einem vielleicht etwas anderen Open-Source-Gedanken weiterführt. Und das ist der Beweis von dem, was wir immer gesagt haben. Eine Open-Source-Software kann einem keiner wegnehmen. Man kann sie immer mit neuen Leuten oder auf eigene Faust weiterführen. Und darum ist das für mich ein ganz wichtiges politisches Beispiel, Leuchtturmbeispiel, wie Open-Source-Software tatsächlich dann in der Praxis funktioniert und dass das stimmt, was wir einmal gesagt haben.
Und damit gibt es ja dann in Deutschland schon den zweiten OwnCloud-Fork. Den anderen kennen sich ja alle, Nextcloud. Stehst du in Kontakt mit dem Frank Karliczek?
Also in der Open-Source-Szene in Deutschland kennen wir uns natürlich alle und wir kennen uns ja oft, also wirklich nicht nur 20, sondern oft sogar 25, in Teilen 30 Jahre seit Anfang der 90er. Das sind am Ende immer wieder dieselben paar Dutzend Leute. Auch jetzt einige von den Open-Cloud-Entwicklern, die jetzt zu uns gekommen sind, die habe ich schon vor über 20 Jahren kennengelernt, als sie noch als Entwickler bei der SUSE Linux in Nürnberg gearbeitet haben und so kreuzen sich Wege. Und natürlich kenne ich Frank auch. Und wir sehen uns immer wieder, sind ja auch gemeinsam in Open Source Business Alliance politisch aktiv. Das sind aber für mich zwei verschiedene Sachen. Der Code, den wir da übernommen haben, ist das OCIS, das InfiniScale. Und mir war das auch so wichtig, das zu übernehmen, weil das ein kompletter Rewrite war, komplett neu geschrieben in Go, nicht in PHP, komplett Kubernetes, containerbasiert, wirklich hoch skalierbar und wirklich jetzt aus den letzten 3-4 Jahren. Und das ist halt genau so ein moderner, verlässlicher Code, wie wir das mit OpenTalk gezeigt haben, wo wir eben auch nicht auf die 10, 15 Jahre alten Strukturen von Jitsi und BigBlueButton setzen, sondern komplett Cloud-Native das so geschrieben haben, auch sicherheitstechnisch so geschrieben haben, wie man das heutzutage 2024, 2025 macht. Und insofern hat das durchaus verschiedene Anwendungsbereiche. Wir adressieren da einfach große Plattformen mit 7- oder 8-stelligen Nutzerzahlen, weil ich politisch auch dort eben glaube, dass File-Sharing immens wichtig ist. Ne? Wenn die Dateien erstmal bei Office 365 liegen, dann sind die ganzen Unternehmen auch dort mit Kalenderkontakte, E-Mail, Videokonferenzen. Und darum ist es für mich sehr wichtig, wenn wir digital souverän in Deutschland und Europa sein wollen, dass wir das perfekt und bestmöglichst adressieren. Sonst verlieren wir diese Dateien und damit auch komplette Unternehmen und damit auch die Verwaltung. Es gab ja genug Diskussionen, dass ganze Bundesländer mit ihren Schulen zu Office 365 gehen wollten. Und das darf halt einfach nicht sein. Und ich vertrete halt die Auffassung, da dürfen wir nicht politisch Druck machen, da müssen wir vor allem attraktive Antworten liefern, dass sich diese Frage gar nicht stellt, indem die Open-Source-Alternative, die wir hier haben, mindestens genauso sexy ist und Leute sie einfach benutzen wollen. Und das sehe ich halt bei diesem OZIS oder eben jetzt bei OpenCloud. Das ist hochgradig attraktiv und funktioniert schön schnell und schön stabil und schön sicher.
Also das heißt, das wäre jetzt mal ein Hauptunterscheidungsmerkmal, die darunterliegende Architektur. Also wenn man jetzt zwischen Nextcloud und OpenCloud unterscheiden will. Und so wie ich das bisher gesehen habe, ich meine, es gibt ja einen Webauftritt von OpenCloud und die aktuelle Version kann man auch in der Testversion ausprobieren. Das sieht ja alles schon mal sehr gut aus, aber man sieht auch wieder die wirtschaftliche Positionierung eben auf Unternehmen, Behörden, Organisationen. Ich glaube, für Privatanwender ist es gar nicht vorgesehen. Stimmt das?
Du stehst hier nicht ganz oben vielleicht auf der Webseite, aber wir haben sehr, sehr viele Privatanwender und in dem Matrix-Channel, den wir oder unsere Entwickler dort wirklich haben, ist wirklich, seit wir das seit Januar gemacht haben, extrem viel los. Auch auf GitHub ist in den Channels ja extrem viel los und wir haben irrsinnig viele Leute, die sich das privat oder für einen Verein, für eine kleine Organisation einfach mal schnell irgendwo auf einen virtuellen Server oder zu Hause installiert haben und sich da auch sehr begeistert bei uns zurückmelden, dass das einwandfrei funktioniert hat. Ne? Die sind jetzt natürlich vielleicht auf der Webseite nicht primär adressiert, denn am Ende müssen wir hier 20, 30 und zunehmend mehr Entwickler auch mit Lohn und Brot einfach versorgen. Aber das war uns und auch den Entwicklern, die wir übernommen haben, extrem wichtig. Open Cloud wird immer für die Community da sein. Es wird immer Open Source sein. Private können das immer installieren. Und auch die Art und Weise, wie wir es bauen, ist so, dass es einerseits natürlich große 7- und 8-stellige Nutzerzahlen auf Plattformen kann, also wirklich Kubernetes Scale-Out ohne Ende, aber immer auch als kleines Binary auf dem V-Server und etliche haben es tatsächlich auf dem Raspberry zu Hause läuft, weil es so ressourcenschonend ist und als ein Binary in einer Datei, als kleines Containerchen auch super einfach installierbar ist, runterladen, starten, läuft im kleinen Stil, dass das wunderbar auch einfach im Keller privat irgendwie funktioniert. Ja. Das andere ist, wenn ich das noch kurz, was uns noch unterscheidet, ist mir gerade noch ein Punkt eingefallen. Wir haben letzte Woche ja eine neue Version released, auch gleich mit Long-Term-Support für 2 Jahre. Und da haben wir ein ganz, ganz krasses, tolles Feature, nämlich, dass wir ein lesbares Dateisystem drunter benutzen können und dass wir eben nicht auf Datenbanken setzen. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ist aber in meinen Augen echter Game-Changer. Ja, ich kann die Dateien direkt rausschreiben. Wir können die Metadaten, anders als die anderen Systeme, im Dateisystem speichern, was es super einfach macht zu administrieren und ich kann auch super einfach ein Backup machen. Ich mache einen Snapshot, ich mache einen R-Sync und dann habe ich alles. Und das ermöglicht uns jetzt in den nächsten Monaten noch ein weiteres Feature hinzuzufügen, nämlich dass ich konkurrierend gleichzeitig im Dateisystem und im Webinterface bei uns arbeiten kann. Also man kann zum Beispiel dann das Faxgerät oder ein medizinisches Gerät direkt ins Dateisystem schreiben lassen und OpenCloud importiert und inventarisiert alle diese Dateien und das geht im Konkurrieren gleichzeitig. Und andere Systeme haben da immer so Hashbaumpfade mit kompletten kryptischen Dateipfaden, mit denen man nicht arbeiten kann oder eben sind darauf angewiesen, dass die Metadaten in den Datenbanken konsistent sind. Und das ist eben das, warum uns Open Cloud auch technologisch so wichtig war, weil sich da zum Beispiel im Bereich Forschung oder wo man wirklich große Datenmengen hat, also ganz, ganz einzigartige Anwendungsfälle ergeben. Und da kriegen wir auch ein ganz, ganz wirklich begeistertes, positives Feedback, dass wir einfach auf ein bestehendes Dateisystem aufsetzen können und man zum Beispiel nicht konvertieren oder migrieren muss.
Gibt es Open Cloud auch schon als Managed Hosting?
Noch nicht. Wir haben ja im Januar erst begonnen mit dem neuen Team. Insofern ist das jetzt gerade mal, sind die ersten 3 Monate um und wir mussten ja erstmal forken, Brand und alles bereitstellen. Ne? Das erste LTS-Release war jetzt letzte Woche, also Ende März. Und es wird aber, ich weiß nicht, ich glaube in 2 Wochen, 3 Wochen so ungefähr, es gibt die ersten Partner, die das aufbauen. Partner, die wir auch seit langer Zeit kennen. Und da wird es in aller Kürze auch entsprechende SaaS-Angebote geben, sodass man das nicht selber betreiben muss, wenn man das nicht will. Wir als Heinlein könnten das auch. Wir haben ja unsere Rechenzentren, aber uns ist da sehr wichtig, das mit etablierten Partnern draußen zu machen und das auch mit einer freundschaftlichen Verhältnis zu Systemhäusern, sodass wir da nicht selber Konkurrenz machen wollen. Und darum haben wir uns dann eben mehrere Häuser oder Anbieter da draußen gesucht, die das auf eigene Faust aufbauen und dann auch mit ihrer eigenen Idee am Markt anbieten können.
Du hast es vorhin schon angesprochen, politische Aktivität. Und deshalb wäre meine Frage, inwieweit sieht sich die Heinlein-Gruppe als Enabler einer europäischen digitalen Souveränität?
Tatsächlich genau so. Ja, also ich meine, historisch waren wir ja, die bis vor 10 Jahren oder bis vor ein paar Jahren waren wir eigentlich eben Linux Consulting, Linux Training Akademie und Rechenzentrumsbetrieb und haben halt mit dem gearbeitet, was auch da war. Und dann haben wir halt festgestellt, dass das, was wir da sehen, was benötigt wird, dass das am Markt einfach nicht da war. Also zum Beispiel eine Videokonferenzlösung, die nicht aus dem vorletzten Jahrzehnt stammt und die auch sicherheitstechnisch topmodern und heutigen auch IT-Sicherheitsanforderungen entspricht. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, man kann ja nicht immer sagen, ihr müsst das so benutzen. Und wenn der Kunde sagt, oh ja, wollen wir, sagt man als Consulting-Unternehmen, ja gut, danke, gibt aber nichts. Und dann haben wir uns in der Verpflichtung gesehen, eine Antwort zu liefern und das einfach mal zu machen. Aber dann eben auch mustergültig. Und mit OpenTalk und OpenCloud haben wir jetzt gleich 2 solcher Säulen. Und natürlich denken wir da jetzt bei uns jetzt ganz intensiv weiter und haben auch schon mit der Arbeit begonnen, da aus OpenCloud noch viel mehr zu machen. Weil das einfach so ein geiler, moderner Software-Stack ist, der einfach ermöglicht, da noch ganz andere wichtige Bausteine für so eine digital souveräne Verwaltung oder digital souveräne Unternehmen zu haben, aber dann immer eben auch gleich auf der IT-Architektur von heute, nicht aus dem vorletzten Jahrzehnt. Und das ist ein gewisses Geschenk, was wir auch als Heinlein-Gruppe da bekommen haben. Und ich glaube einfach, dass wir da noch etliche Antworten liefern müssen, aber auch natürlich wollen. Denn wie gesagt, das treibt uns frei und sichere Kommunikation und die Zeit, wo man da immer moralinsauer sagt, wir müssen das machen, aber ist halt doof, die ist vorbei. Ich glaube, dass es an der Zeit ist, hier wirklich Angebote in Europa zu schaffen, die wirklich Sog entwickeln und die wirklich attraktiv sind. Sonst schaffen wir das nicht.
Siehst du schon Wanderbewegungen von Kunden, die sagen, also mit den USA, das ist kein verlässlicher Partner mehr, wir suchen uns was in Europa. Sieht man da schon was oder wartet ihr da noch drauf?
Also das war ja die letzten Jahre schon immer, ne? Trump erste Generation hat da natürlich schon Nachdenklichkeit erreicht. Ich habe da nochmal Vorträge gehabt und gesagt, Kinders, was ist, wenn der zurückkommt? Da war das dann immer Schwarzmalerei und plötzlich kam er zurück und ist wieder da. Und ich meine, die letzten Wochen, seit Trump da ist und jeden Tag mehr, ja, uns wird da wirklich die Bude eingerannt. Und zwar auch von Unternehmen, die wirklich sagen, ich muss rückwärts aus der Cloud wieder raus, aus der US-Cloud raus. Was echt schwierig ist. Ne? Man sagt ja immer, Achtung, Vendor-Login und da stehen wir jetzt teilweise. Aber wir sehen massiv mehr Anfragen bei Mailbox.org im privaten, aber auch im geschäftlichen Zweig von uns, weil viele verstanden haben, dass sie sich da anders aufstellen müssen und da auch eine Fehlentwicklung der letzten Jahre korrigiert werden muss. Wir haben da alle Hände voll zu tun. Das ist einerseits schön und positiv und gut für uns. Auf der anderen Seite ist es irgendwie auch dramatisch und erschreckend, weil wir würden uns natürlich trotzdem wünschen, dass das politisch stabil und anders laufen würde. Also über den Anlass von dem, was da gerade passiert, kann man sich ja eigentlich gar nicht freuen. Das ist eigentlich eher bitter, dass die permanenten Warner oder auch ich, der das immer gesagt haben und viele andere, dass wir da irgendwie recht behalten ist. Will eigentlich keiner von uns, aber wir stehen da mittlerweile so. Man muss sich schon fragen, wie lange läuft die US-Cloud in Europa noch? Ne, wenn ich America First habe und ich gerade sehe, mit welcher Skrupellosigkeit hier Programme eingefroren oder komplett abgeschafft werden, dann muss man schon fragen, wie lange gibt es eine US-Cloud in Europa noch, wenn das politisch plötzlich nicht mehr gewollt wird? Und was machen wir dann?
Und damit kommen wir zu einem Thema, was auch dazu gehört, Stichwort Zölle. Bei den Zöllen ist es ja so, dass die auf Güter und Handelswaren entrichtet werden. Was da noch ziemlich ausgenommen ist, sind digitale Dienstleistungen. Könntest du dir vorstellen, dass es ein guter Zug wäre, wenn die Europäische Union Zölle auf digitale Dienstleistungen aus Amerika erheben würde?
Das wird ja gerade top aktuell diskutiert, ne? Also weniger jetzt Zoll, sondern als Digitalsteuer, weil das ja schon in Europa auch entsteht. Das ist aber im Prinzip mit einer ähnlichen Steuerungswirkung wie ein Zoll. Und natürlich haben wir das Problem, dass die großen Tech-Konzerne, die bekannten, die zahlen in Europa größtenteils keine Steuern oder im Schnitt, glaube ich, 9% oder sowas so über alles. Und das ist weit entfernt natürlich auch von einer Steuerlast, die normalerweise hier europäische Unternehmen, egal ob klein oder groß, zu tragen haben. Also das ist ja auch eine Frage der Steuergerechtigkeit. Und da muss man natürlich dann schon auch sagen, dass diese ganzen Gewinne da natürlich auch ein Riesenabfluss natürlich sind in andere Länder, sei es dann nach China oder eben auch in die US-Strukturen rein. Und das ist natürlich im Prinzip sowas wie ein Handel. Und ich glaube schon, dass wir alle Unternehmen gleich fair und gleich gerecht besteuern müssen und die Gewinne das auch hergeben. Und das schon sehr fragwürdig ist, warum und welche Steuern Amazon hier in Europa zahlt. Während hingegen jedes normale Ladengeschäft hier einen ganz erheblichen Satz an Gewerbesteuern und so weiter abzuführen hat, die weit über dem liegen, was die Tech-Konzerne durch eine kreative Gestaltung hinkriegen. Insofern bin jetzt kein Steuerexperte, aber grundsätzlich befürworte ich das persönlich sehr, nach allem, was ich dazu gelesen und gehört habe. Das befürworte ich aber eher ganz grundsätzlich. Das heißt jetzt gar nicht als Reaktion auf die Zollsache, sondern das ist schon lange, lange überfällig und man fragt sich, warum hat sich da keiner so richtig rangetraut.
Gut, ja, also ich denke, das sind eigentlich gute Aussichten für europäische IT-Anbieter, wenn ich das mal so positiv formulieren darf. Per, ich danke dir ganz herzlich für die Auskünfte, die du der Community gegeben hast und vielleicht gibt es noch ein paar Nachfragen in den Kommentaren. Das werde ich dir dann gerne an dich weiterleiten.
Und ja, gerne. Also wir lesen ja auch bei euch freilich fröhlich mit. Insofern sind wir auch immer und bin auch ich immer versucht, das direkt dort im Forum dann zu beantworten und werde dann natürlich ein Auge drauf haben. Insofern fühlt euch frei. Ich bin da gerne immer, versuche da immer gerne sehr transparent zu sein, auch wenn man manchmal nicht alles sagen kann. Aber ich freue mich da wirklich auf alles, was da jetzt noch im Nachgang kommt und das ist mir persönlich auch wirklich wichtig.
Ja, prima. Ganz herzlichen Dank, Per. Ja. Und das war es dann auch schon mit Captain It's Wednesday Folge 130. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt über Matrix, Mastodon oder per E-Mail. Und wir freuen uns ganz besonders, wenn die Community für die Community mitschreibt und bei diesem Podcast mitmacht. Dann entlasse ich euch in den Rest der Woche. Macht's gut, genießt den Frühling. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Danke dir, Per, und schönen Abend.
Danke dir, Ralf, und euch allen eine schöne gute Zeit.